Moin, mein Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Sportverrückt. WM-Special Nummer 17 ist es, glaube ich, mittlerweile. Und wie ihr vielleicht am Titel erkennen könnt, geht es heute nicht um viele Spiele. Ich möchte eher ein bisschen auf Deutschland eingehen. Viele werden es vielleicht mitbekommen haben, vielleicht auch nicht. Deutschland ist raus. Sie haben gegen Paraguay, ich mach's kurz und knapp, sie haben gegen Paraguay verloren. Im Elfmeterschießen soweit echt unfassbar blamabel. Ich möchte nur aus, also natürlich, gespielt haben noch Marokko, Niederlande. Da hat Marokko das ganze Camp im Elfmeterschießen gezogen. Wirklich sehr stolz auf die Marokkaner, vor allem auf Diop, der ja wirklich kurz vor Schluss gemacht hat. Und Brasilien hat es gegen Japan noch gedreht. Finde ich persönlich schade. Ich hätte Japan gerne weitergesehen. Aber ich möchte nur über Deutschland gegen Paraguay sprechen. Nur. Paraguay ist weiter. Gewinn im Elfmeterschießen nach zwischenzeitlichem 1-1 gewinnen sie 3-4. Was war der Spielverlauf? Der DFB kam nicht ins Spiel. Ich habe vor Paraguay persönlich auch in meinem privaten Umfeld auch gewarnt. Paraguay ist eine südamerikanische Mannschaft. Wahrscheinlich eine mit einer ganz besonderen Mentalität. Du kommst knapp weiter als ein Gruppendritter. Mit in der Gruppe zum Beispiel mit den USA. Es ist, ja, kein einfacher Gegner. Wer in einem 16-Finale steht, mit dem ist zu rechnen, auf jeder Ebene. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wenn du 4 Punkte als ein Land sammelst, gerade so, ist es doch eigentlich Pflicht, dass Deutschland mal was holt. Deutschland hat schon gegen Ecuador nicht überzeugt. Das ging schon bei der Elfmeerküste los, da konnten sie sich retten. Gegen die Elfmeerküste wurde nicht mal experimentiert. Was könnte denn funktionieren? Ein möglicher Gegner war ja Paraguay. Das war ja abzusehen, dass es Paraguay wird. Die deutsche Mannschaft gegen Ecuador sich echt extrem schlecht verkauft, kam nicht ins Spiel gegen eine südamerikanische Mannschaft, welchen ich aktuell als besten Fußballkontinent der Welt ansehe. Kein anderer Kontinent hat so ein unfassbares Spielverständnis wie eine südamerikanische. Oh Gott, jetzt muss ich das richten. Kolumbien, Argentinien, Mexiko, Panama, Uruguay, das sind alles Mannschaften, die sehr hohes Spielverständnis haben und die für den Fußball lieben und leben. Brasilien natürlich, Venezuela, Ecuador, alle, allesamt da. Und die leben alle für den Fußball. Das, glaube ich, mittlerweile weiß das jeder, dass südamerikanische Mannschaften eigentlich immer gefährlich sind. Auf jeder Ebene. Sie sind körperlich, sie sind spritzig, sie sind technisch hochbegabt. Und da passt es natürlich nicht ins Portfolio der Deutschen, dass sie als eine der wenigen Mannschaften weltweit die wenigsten Offensivaktionen, die Glücken in der WM machen. 7 Tore Curaçao. 2 Tore Elfmeerküste. 1 Tor gegen Ecuador. 1 Tor gegen Paraguay. Nicht so viele Gegentore. Viele zu geschossene. Aber das ist das erste Problem. Die Deutschen haben ein riesiges Verteidigungsproblem. Warum sage ich das? Natürlich, Schlotterbeck ist ausgefallen. Die Ausfälle sonst überschatten natürlich. Aber was war das denn für eine absolute Quatschaufstellung? Du lässt Nathaniel Brown in einem Spiel nicht spielen. Weiß Gott wieso. Adduktorenprobleme. Dann nimm ihn in diesem Spiel raus und pack David Raum rein. Vom Ding her, Rüdiger, Tah sind nicht das Problem. Auch wenn ich wirklich Rüdiger sehr schlecht fand. Also, dass er überhaupt nominiert wurde, finde ich ein Wunder. Gerne gesehen hätte ich Malek Chor oder Waldemar Anton. Deutlich konstanter gespielt als Rüdiger. Tah war wirklich ein Lichtblick im gesamten Spiel. Joshua Kimmich auf Rechtsverteidigerposition. Absoluter Quatsch. Nach der Leistung von Metscher hätte er weichen müssen. Kimmich rein, Raum rein und dann wäre es die gute Defensivkette gewesen. Weil Raum mit Nathaniel Brown der einzige Spieler im deutschen Kader ist, der wirklich defensiv auf dem Tempo der Paraguayaner mithalten kann. Du kannst doch nicht erwarten, dass du gegen in einem 4-5-1, haben sie übrigens gespielt, dass du gegen Encicio und Almiron langsam sein musst. Das sind schnelle Männer. Die sind unfassbar schnell und unfassbar spritzig. Und du kommst, haben wir auch gegen die Elfmeterküste gesehen, da muss ein Fehler reichen. Manuel Neuer, Weltklasse gespielt. Tolle Sachen gelöst. Für mich der beste Feldspieler gewesen. Mit Abstand. Mit Abstand der beste Feldspieler. Auf der Doppel-6, Pavlovic und Metscher in einer Reihe versagt. Beide waren im ersten Spiel super. Metschers jeder dritte Ball von Metscher ging zum Gegner. Pavlovic auf Schnelligkeit, Körperlichkeit, Reaktionsschnelle auf jeder Ebene unterlegen gegenüber den Paraguayanern. nichts auf die Kette gekriegt, keinen guten Ball gespielt, den er bei Bayern oft spielt, keine Offensivakzente gesetzt, dann haut Nagelsmann unterfreien, blass wie Klöße. Also wirklich blass wie eine Kloßbrühe. Dennis Undav spielt auf der 10. Das ist überhaupt nicht seine Position. Er lässt Havertz, einen gelernten Zehner, auf der Mittelstürmerposition spielen und haut Dennis Undav hinter ihn. Wie soll sich Undav da Bälle schnappen? Du spielst ein Leroy Sané vor Jamal Musiala. Absoluter Quatsch. Es gab zwei Lichtblicke in der Partie. Und das waren Wirtz, ausnahmsweise das ganze Turnier grottig gespielt. Nur das Spiel konnte er jetzt ein bisschen was machen. Und Manuel Neuer, der übrigens wieder zurückgetreten ist. Und ich finde, es ist ein guter Schritt für ihn. Wir brauchen neue Leute. Ich hätte lieber Baumann im Tor gesehen. Ich hätte lieber Nübel. Ja, ich hätte lieber Atubolu im Tor gesehen. Aber nicht Manuel Neuer. Wir brauchen wirklich Wechsel in der Nationalelf. Das ist eine, und ich sage es nochmal, das habe ich vor 2 Jahren schon gesagt, das ist eine Gurkentruppe. Die Nominierungen haben von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht. Ein Nadim Amiri spielt gar nicht. Er spielt fast keine Rolle. Und wenn wir gegen die Elfmeinküste gucken, er macht direkt eine Vorlage, ist wichtiger Taktgeber, wenn 2-1. Der Typ ist wichtig, verdammt nochmal. Der hat bei Mainz Weltklasse gespielt. Du nominierst einen Nick Woltemade und lässt ihn nicht mal gegen Ecuador spielen. Gegen eine Mannschaft, wo Körperlichkeit gefragt ist. Und die Woltemade einfach hat, der ist ein geborener Mittelstürmer. Den hatten wir seit Niklas Füllkrug nicht mehr. Einen richtigen Mittelstürmer. Der einzige Mensch, der Tore geschossen hat in den letzten 4 Jahren. Und dann lässt du ihn in dem letzten Spiel, wo es um alles geht, lässt du ihn spielen. Du nimmst Havertz nicht runter. Du nimmst einen Kimmich nicht runter. Du lässt Havertz wirklich auf den Platz. Und das ist der größte Fehler, finde ich. Über die Elfmeter möchte ich nicht viel reden. Natürlich, es gehört einfach unfassbar Nerven dazu. Dass Tade so verschießt, okay, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber man muss auch sagen, Tade ist kein Elfmeterschütze. Die Elfmeter von... Also der Elfmeter von Havertz war einfach schlecht geschossen. Viel zu mittig, viel zu lasch. Natürlich, es gehört auch ein bisschen Glück dazu, den zu halten. Der von Woltemade, ich möchte ihm keinen Vorwurf machen. Es ist eine Schweinerei, dass Nagelsmann denen nicht mehr Spielzeit geschenkt hat. Dann nominiere ihn bitte nicht. Dann nominiere ihn nicht. Bei der nächsten WM wird der Mann wieder dabei sein. Ich calle es euch. Natürlich, ein Lennart Kahle, ein Serge Gnabry, ein Nico Schlotterbeck haben als Teamleader gefehlt, als Ausschlaggeber. In der Offensive sowohl als auch in der Defensive. Und der Elfmeter von Woltemade, der tut mir einfach nur leid. Man sieht beim Anlauf, wie unfassbar nervös der ist. Und Neuer hält noch 2 Dinger. Der hält noch 2. Wie in seiner Primetime. Und dann verschießt Tah ihn und der letzte Elfmeter ist unhaltbar. Punkt. Den kann man nicht halten. Der ist oben rechts reingeschweißt. Das geht nicht. Das ist praktisch unmöglich. Ja. Noch eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist. Deutschland hat das ganze Spiel dominiert. In jeder Hinsicht. Also, 75% Ballbesitz. Das heißt, 75% der gesamten Spielzeit hatte Deutschland den Ball. 750 Pässe gespielt. 3-mal so viele wie Paraguay. Eine Passquote von über 90%, während Paraguay eine von unter 70% hatte. Und du schaffst es nicht, diesen Gegner irgendwie in die Knie zu zwingen. Es ist unfassbar, wirklich. Und jetzt kommen meine Aussage des Tages. Nagelsmann muss weg. Tut mir leid. WM-Euphorie und danach war's das. Falsche Nominierungen. Vielleicht auch einfach die falsche Kaderzusammenstellung. Vielleicht fehlt ihm auch der Durchschlag zu den Spielern. Aber es ist grauenhaft. Das Turnier war eine Enttäuschung auf ganzer Ebene. Ich kann nicht sagen, dass ich mich schlecht fühle. Ich war von Anfang an für Österreich oder für Japan oder für Kolumbien. Mannschaften, die für den Fußball brennen. Ich will nur mal darauf hinweisen, Österreich konnte sich in allerletzter Sekunde gegen Algerien zurückkämpfen. In allerletzter Sekunde. Wirklich. Da hat nicht viel zum Ausscheiden gefehlt und sie haben gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Das hat Deutschland nicht. Deutschland hat nicht gekämpft. Und Nagelsmann muss weg. Warum? Weil es Zeit für jemand Neuen wird. Nagelsmann kann gerne woanders anfangen. In England ist ein perfekter Spielraum für ihn. Da brauchst du solche körperlichen Spieler. Vielleicht auch die Spritzigkeit. Vielleicht kann er auch besser mit Florian Wirtz sympathisieren. Vielleicht kann er besser mit ihm reagieren. Aber das war ein Turnier, was ich selbst 2022 nicht so schwach wahrgenommen habe. Obwohl 2022 schlecht war. Aber wenn du im Nachhinein dir das anschaust, die WM 2018 war ein Klogriff, Punkt. Die goldene Zeit war zu Ende, der Druck war zu groß. Passiert aber oft bei den Weltmeistern. 2014 ist Spanien in der Vorrunde als Weltmeister rausgeflogen. Passiert. 2018, wenn du im Nachhinein anguckst, Spanien, knapp gegen Marokko gescheitert, sehr gute Mannschaft. Japan war, glaube ich, sogar im Viertelfinale am Ende. Costa Rica, südamerikanische Mannschaft, immer ein bisschen ekliger. Im Nachhinein guckt man sich das an und ich sage es so, wie es ist, das war das schlechteste Turnier, was Deutschland in letzter Zeit gespielt hat. In den letzten 20 Jahren habe ich selten ein Turnier gesehen, was so schlecht war. Ein 16. Finale ist nicht etwas, worauf man stolz sein sollte. Ein 16. Finale ist etwas, wo man sich schämen sollte, als eine deutsche Mannschaft rauszufliegen, die WM-Ambitionen hat. Und dann guckst du die Kap Verde an, die wirklich alles reinschmeißen. Du guckst dir einen Iran an, der bis zur letzten Sekunde feiert. Du guckst dir einen Österreich an, was den Glaube niemals in den Fußball und den Fußballgott verliert. Und jetzt haue ich meinen Guest raus. Wer muss Trainer werden? Ein Spieler, ein Trainer, der Deutschland nicht nur hintenrum spielen lässt. Ein Spieler, ein Trainer, sorry, ich bin total, also ich rede mich hier in Rage und es muss sein. Es muss sein. Und wenn der Herr Nagelsmann das hört, das ist keine Kritik an ihrer Person, das ist eine Kritik an ihrer Spielweise als Trainer, weil ich das so wahrgenommen habe. Das war schon bei den Bayern so. Ein Fußball, der nur durch die defensiven Reihen funktioniert und keine offensiven Räume bietet. Es gab offensive Räume, aber es wurde immer hintenrum gespielt und das ist ein riesiger Fehler. Du hast so viel Zeit, dich zu ordnen als verteidigende Mannschaft. Das ist zu leicht. Und jetzt sage ich es, 90% der Leute wollen Nagelsmann nicht mal als Trainer. Verständlich, komplett verständlich. Ich sage, wenn er bleibt, ist es nicht mal ein Problem. Aber ich glaube, die Zeit ist gekommen. Jürgen Klopp wird es nicht machen. Mein persönlicher Trainerfavorit ist Christian Streich. Von Freiburg, vielleicht kennen ihn manche. Viele haben ihn vielleicht nicht auf dem Zettel. Der will aber doch, glaube ich. Und ich glaube, dass der aus dieser Mannschaft nicht nur einen Namenskader formt, sondern wie damals in Frankfurt Oliver Glasner eine Mannschaft, die zusammenhält. Japan ist das perfekte Beispiel. Die haben keine großen Namen und spielen wie ein verdammter Weltmeister. Die spielen wirklich wie ein Weltmeister. Wirklich. Feiern jeden Einwurf. Die pushen sich gegenseitig. Wenn einer einen Ball verliert, dreht die ganze Mannschaft hinterher. Das ist bei Deutschland nicht so. Viel zu weit weg vom Gegner stehend. Nur hintenrum spielen. Viel zu sicher. Mir fehlt der Impact durch die Mitte. Es geht alles über die Außen. Durch die Mitte ging nichts. Und da brauchen wir einen Trainer, der das kann. Und das ist Christian Streich. Mit wenig viel Formen. Vielleicht auch einfach mit der Trainermentalität durchdringen. Vielleicht auch mal Ideen teilen. Also, ich habe menschlich nichts gegen Julian Nagelsmann. Ich habe auch menschlich nichts gegen die Mannschaft. Ich glaube an sie. Ich glaube, dass da noch viel passieren kann. Aber aktuell stehen wir wieder vor so einer Situation wie 2018. Der Trainer ist also wirklich nach dieser EM-Euphorie einfach wirklich ausgelutscht. Ich finde keinen Punkt mehr, wo ich Nagelsmann vollständig recht gebe. Weder an seinem Spielstil noch bei seinen Nominierungen. Als Mensch kann ich ihn nicht beurteilen. Er hat sicher coole Ideen gehabt und die Ideen bei der WM waren ja auch nicht allesamt schlecht. Aber dieses offensive Spiel, das hat gar nicht funktioniert. Und wenn du jeder erste Torschuss bei Deutschland war übrigens ein Tor, dann funktioniert es nicht mehr auf Dauer. Und ich sehe da einen Christian Streich als gute Lösung. Entweder als Kurzzeitlösung, ich würde ihn gerne als Langlösung sehen. Ich habe nichts dagegen, wenn Nagelsmann bleibt. Überhaupt nicht. Aber ich habe auch nichts dagegen, und ich würde mich vielleicht sogar ein bisschen mehr darüber freuen, wenn Nagelsmann auch mal die Line zieht. Ich glaube an Deutschland, weiterhin. Ich glaube, da kann noch sich richtig was entwickeln. Die Talente sind erst gerade in der Schmiede. Lennart Kahl, Jamal Musiala, Riesenkarriere noch vor sich. Nick Woltemade, Malik Chaw, Nathaniel Brown. Aber es wird jetzt auch Zeit, diesen Kaderumbruch anzugehen. Und ich weiß nicht, ob Nagelsmann der Richtige dafür ist. Vielleicht ist er es, vielleicht auch nicht. Als Trainer, Weltklasse. Das Turnier verkorkst. Und jetzt ist die Frage, wer sich an diesem funkelnden Scheiterhaufen, einem Scheiterhaufen, der mit Sternen gefüllt ist und trotzdem jedes Mal lichterloh niederbrennt, wer will sich daran jetzt noch probieren? Die Frage werden sich jetzt wahrscheinlich viele stellen. Aber weiter im Leid, Welt ist nicht zu Ende. Man kann immer noch Mannschaften anfeuern. Ich zum Beispiel bin komplett für Österreich und der Fußball stirbt nicht. Und Deutschland wird wieder angreifen. Das verspreche ich euch. Und ich glaube auch wieder an die Deutschen. Nur aktuell Zeitpunkt ist vielleicht einfach viel gebrochen. Es hat nichts gepasst heute. Vielleicht auch morgen nicht. Aber vielleicht funktioniert es ja wieder in ein paar Jahren. Und zur EM ist Deutschland wieder eine fitte Nation und wahrscheinlich titelreif.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt. Sportverrückt durch die Ohren.